Eure Fragen, unsere Lifehacks. Das ist das Konzept dieser Podcast-Folge. Nachdem wir uns letzte Woche tief ins Thema Heißhunger, Süßigkeiten und Co. reingebuddelt haben, bringen wir heute Licht ins Dunkel, was die Makronährstoffe angeht. Wie viele Fette, Kohlenhydrate und Proteine solltest du eigentlich im Alltag zu dir nehmen? Und wie findest du heraus, ob du genug Kalorien zu dir nimmst? All das erfährst du in den nächsten 50 bis 60 Minuten. Viel Spaß beim Zuhören und viele neue Erkenntnisse.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast, der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon-Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf 4 Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste, mit dem Code MTP-Rabatt bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team. Uns haben eine Menge Zuschriften erreicht, unter anderem folgende, wo es hieß, ich habe eigentlich keine echte Idee, ob ich von allem genug zu mir nehme. Und das haben wir zum Anlass genommen, einfach eine komplette Podcast-Folge dem Thema Makroverteilung und Kalorienbedarf zu widmen und das Ganze nochmal wirklich klein zu erklären, worauf man da achten kann oder wie man das am besten anstellt. Weil wir beschäftigen uns wirklich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema und haben da mal diese und mal jene Erfahrung gemacht und möchten das einfach gerne aus der Praxis mit euch teilen. Am besten, ihr nehmt euch jetzt gleich einen Zettel und einen Stift und meißelt das Ganze gleich in Stein.
Ich stelle mir, wenn du das sagst, ich stelle mir immer auch vor, wie die Leute zu Hause mit der Steintafel sitzen, wie bei Asterix und Obelix. Die haben zwei Steintafeln. Einmal irgendwie, keine Ahnung, wichtige Personalien und dann der Stein, auf den sie mal meißeln, was du ihnen oder was wir ihnen erzählen. So. Bevor wir jetzt hier so richtig tief einsteigen, erstmal schön, dass wir wieder da sind. Schön, dass ihr da draußen mit dabei seid. Man merkt auch direkt, dass wir live aufnehmen. Also wir nehmen nicht 10 Takes auf oder schneiden unglaublich viel, sondern wir nehmen eben das Intro auf, bevor wir eigentlich wissen, wie lange die Folge geht. Deswegen fand ich das gerade sehr süß. Wir haben gesagt, dass in den nächsten 50 bis 60 Minuten, also wir können es eigentlich noch nicht absehen, wie lange das jetzt geht.
Wir dürfen auf keinen Fall länger brauchen
Scheinbar jetzt dürfen wir die 60 Minuten nicht übersteigen. Und wir haben tatsächlich eine kleine Premiere, denn wir haben uns heute mal schick gemacht, um das Ganze hier auch als Video aufzunehmen, da es ja mittlerweile bei Spotify auch die Möglichkeit gibt, Videos zum Podcast hochzuladen. Wir haben das bei YouTube in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht, haben uns jetzt mal entschieden, das durchgängig zu machen. Das heißt, wer uns jetzt nur hört, uns aber auch sehen möchte, der kann eben entweder bei YouTube reinschauen oder bei Spotify. Also sage ich jetzt einfach, wir haben das noch nie probiert. Ich hoffe, das klappt jetzt auch, wenn wir die Folge aufgenommen haben, dass ich das Video dahin bekomme. Aber das ist der Plan. So. Und Fragen. Wir haben viele Fragen bekommen und wir haben uns dieses Mal auch entschieden, so eine Fragen-Antwort-Folge draus zu machen. Also wir haben Fragen und wir geben Antworten. So ganz simpel, wie einfach das eben klingt. Und Lotte hat schon gesagt, die erste Frage ist irgendwie, oder das größte Problem. Ich glaube, wir haben in unserem Fragebogen nach dem größten Problem gefragt. Und das Einstiegsproblem ist, dass man eben keine Ahnung hat, ob man von allem genug isst. Und wer jetzt der Reihe schon länger folgt oder wer unseren Podcast schon lange abonniert hat, der weiß, dass es ganz viele Sachen gibt, die man eben essen müsste, um alles richtig reinzubekommen. Wir werden jetzt aber nicht nochmal den Vitamintopf und den Mineralstofftopf aufmachen und da über alles sprechen, sondern wir haben uns jetzt quasi, um mehrere Fragen zusammenzufassen, eben den Makros gewidmet. von denen Lotta gerade schon gesprochen hat. Und ich freue mich eigentlich sehr, weil du hast recht, wir beschäftigen uns schon sehr, sehr lange damit. Und mir ist das ja vor kurzem erst aufgefallen, als ich meine sportliche Karriere nochmal betrachtet habe. Also ich war bei einem langen Lauf und habe einen anderen Podcast gehört. Und da ging es eben um die Erfahrung, die in diesem Podcast schon vorhanden ist. Das ist ja oft so, dass Leute sagen, ich habe jetzt schon 12 Jahre Rennrad-Erfahrung oder sowas. Das ist auch ganz oft online, hört man ja, ja, ich in meinen 30 Jahren Lauferfahrung. So. Und dann habe ich mir überlegt, wie lange das eigentlich schon so ist und mit Ernährung mich auseinandersetzen. Und also wir beide zusammen machen das ja schon sehr, sehr lange. Aber ich habe ja schon früher angefangen und ich habe auch meine Laufkarriere mir mal angeschaut. Ich habe 2011 den ersten Halbmarathon gemacht. Und aus Mangel an Dokumentation, ich schreibe kein Tagebuch und ich habe auch keine Eltern, die bei allem dabei sind und immer schön Fotos machen und das in ein Album kleben, glaube ich, dass ich vor diesem Halbmarathon auch mindestens schon mal einen 10-Kilometer Lauf gemacht habe. Also vorher 2007, vielleicht auch früher. Also ich habe gemerkt, dass ich jetzt auch schon auf 20 Jahre Lauferfahrung zurückblicke und mich schon länger mit Ernährung auseinandersetze. Also das ist echt verrückt, wie lange das eigentlich schon so ein Thema ist. Und ich glaube, deswegen liegt uns diese Folge heute auch besonders.
Ja, also ich glaube, jeder setzt sich ja irgendwie ein kleines bisschen mit Ernährung auseinander, dadurch, dass er halt jeden Tag was isst und irgendwelche Entscheidungen im Supermarkt trifft und dann sagt, okay, ich nehme jetzt nicht die Tiefkühlpizza, sondern ich mache die Pizza meinetwegen selber mit eigenem Belag oder sowas zum Beispiel. Das ist ja für mich auch schon ein kleines bisschen Auseinandersetzung mit Ernährung. Und man kriegt ja auch manches mit von Oma und Mutti oder vielleicht auch vom Vater, wenn das ein, sag ich mal, emanzipierter Mann war, der selber mehr kochen konnte als nur eine Tomatensuppe, also Tütensuppe meine ich natürlich, dann also wird man ja auch ein bisschen geprägt und auch das ist schon in gewisser Weise indirekte Auseinandersetzung mit Ernährung. Aber selbstverständlich ist es was anderes, wenn man sich damit beschäftigt und nachliest, ja, was sind denn jetzt eigentlich Kohlenhydrate oder wie viel brauche ich denn und welche Kohlenhydrate sind denn jetzt gut oder welches Essen ist gesund und was soll man nicht essen und so weiter. Wir haben ja auch schon zigmal hier wiederholt, dass es da oft verschiedene Ansätze und Ansichten gibt, was denn gesund und was gut ist. Wir schauen uns das immer aus der Sportlersicht beziehungsweise noch konkreter aus der Ausdauersportlersicht an. Sportlerinnen sind natürlich mit gemeint und versuchen deshalb jetzt auch aus dieser Sicht das Ganze nochmal ein bisschen näher zu erläutern.
Ja, das da prallen wieder zwei Welten aufeinander. Was du sagst, kann ich gut nachvollziehen. Ich verstehe, was du meinst, aber auf mich traf das nie zu. Also bevor ich nicht angefangen habe zu sagen, ich will doch mal vielleicht ein bisschen abnehmen und ich möchte mich darum kümmern, waren das nie Entscheidungen, die mich irgendwo beeinflusst haben. Die Entscheidung war, welcher Käse schmeckt gut? Wo ist das Nutella? Und welche Tüte Chips möchte ich mitnehmen? Aber da war nicht die Überlegung, kaufe ich mir jetzt quasi eine Fertigpizza oder mache ich die selber, weil die gesünder ist? Das war nicht da in meinem Kopf, diese Möglichkeit. Die hat mich auch nicht interessiert, weil ich hätte auch keinen Bock gehabt, mich groß in die Küche zu stellen und irgendwie viel kochen, groß kochen, anstrengend kochen, Gemüse schnippeln oder so, weißt du? So,
also okay, das finde ich jetzt gerade sehr schockierend. Ich falle gerade aus allen Wolken. Nein, ja. Ich weiß natürlich, wo du herkommst, aber auch als, sag ich mal, erwachsener Mensch, der nicht mehr bei seinen Eltern zu Hause wohnt, und das kann man ja bei den meisten Menschen ab vielleicht spätestens 20 voraussetzen. Also ich bin mit 18 ausgezogen. Nee. Es gibt auch Leute, die früher ausziehen. Aber gut, es gibt auch viele, sag ich mal, Stubenhocker und Muttersöhnchen. Nein, Entschuldigung.
Nein. Grundsätzlich ziehen die Leute oder auch junge Leute immer später zu Hause aus. Was auch was zum Beispiel damit zu tun hat, dass sie im Studium vielleicht in mancher Studienstadt keine eigene Wohnung finden oder ein Studentenzimmer zu teuer ist oder vielleicht auch Bequemlichkeit oder so. Aber ich weiß nicht, ich habe letztens gelesen, also es ist, glaube ich, eher die Regel, dass man erst mit Mitte 20 auszieht. Nicht, dass das alle machen,
also ich,
aber im Schnitt.
Ich möchte sagen, da kommt wieder der Clash of Civilizations hier zutage, der zwischen unseren beiden Sozialisationen her, oder dieser Zusammenprall der verschiedenen Prägungen. Also ich komme ja aus Sachsen-Anhalt und da war klar, du bleibst nie länger als bis zum Abi. Danach haust du auf jeden Fall ab und du bleibst auch nicht bei deinen Eltern, weil erstens kannst du da gar nicht studieren, da wo du wohnst. Und zweitens, oder ja gut, in meiner Stadt hätte man sogar theoretisch studieren können, aber halt nur angewandte Kindheitswissenschaften und oder Wirtschaft vielleicht. Aber das sei mal dahingestellt. Es war klar, du musst ausziehen und du musst relativ früh weg. Und ich glaube, in Baden-Württemberg ist das halt eine ganz andere Geschichte. Da kann man wirklich im Hotel Mama noch 5 Jahre gemütlich wohnen, sich die Wäsche waschen lassen und sich den Arsch hinterhertragen lassen, wie du es manchmal so schön sagst. Entschuldigung hier für meinen Rant, aber ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass man eben in Baden-Württemberg eine viel größere Dichte an eben Universitätsstädten hat und dann dementsprechend es auch nicht so schlimm ist, dahin zu pendeln oder man einfach wirklich zu Hause wohnen kann. Ob es eine Mentalitätensache ist.
Ja,
ich glaube, das sprengt hier ein bisschen den Rahmen.
Es kommt ja auch vielleicht drauf an, was für ein Verhältnis man zu seinen Eltern hat. Das ist ja manchmal nicht so einfach, gerade in jungen Jahren. Aber um darauf zurückzukommen, für mich, also mein Vater ist nicht der Koch. Der hat nie gekocht und das wird auch nichts mehr werden. Aber so meine Mutter und die Omas und so, da war Kochen natürlich schon ein Thema. Aber für mich war es jetzt nicht auf gesundes Essen gucken oder auf was ich esse. Das hat bei mir erst angefangen, eben als ich mich damit auseinandergesetzt habe, Sport zu machen und vielleicht abzunehmen. Da war für mich auch das Thema Gesundessen noch gar nicht so das Ding, wobei ich jetzt auch mal sagen muss, ich glaube, vor 20 Jahren war eher noch der Fokus auf eine Diät machen und nicht auf gesund essen. Gesunde Lebensmittel. Da war Bio auch an sich noch gar keine Riesenmarke. Da gab es vielleicht ein Reformhaus in Erreichbarkeit irgendwo in eins in der Stadt. Und wenn man da reinkam, dann hat man mal irgendwie das Gefühl gehabt, auf Müsli zu laufen und alle sind irgendwie total öko, was früher einfach sehr besonders war. Das ist ja heute ganz anders. So.
Ist mehr Mainstream geworden, auf jeden Fall.
Ja, ganz klar, man hat da viel mehr Berührungspunkte und das ist ja auch gut so. Und für mich war es aber dann früher eben auch der Punkt. Ich musste, genau wie so die Frage, ich habe eigentlich keine echte Idee, was ich zu mir nehme, beziehungsweise ob ich genug davon zu mir nehme. Und da für mich war der erste Schritt, das auch mal sich genau anzugucken. Also wirklich die Analyse zu sehen, selber mal zuzugucken, was nehme ich da eigentlich zu mir. Weil klar kann ich am Ende des Tages sagen, 2 Brötchen, eine Pizza und Nudeln mit Soße. Aber dann weiß ich ja immer noch nicht, was ich wirklich an Nährstoffen aufgenommen habe. Und dann dieses, du musst dich wirklich quasi von Etikett zu Etikett arbeiten. Du musst bei allem irgendwie gucken, was ist drin und wie viel, zum Beispiel, wie viel Kohlenhydrate esse ich denn, wenn ich jetzt ein Brötchen esse? So. Und das war damals noch nicht ganz so extrem verbreitet, aber da kamen dann quasi schon diese ersten Tracking-Apps auf. Damals kam auch erstmal das Schritt-Tracking auf. Das ist total verrückt. Ich hatte damals so ein Nike Fuel-Band. Das war eines der ersten, das war einer der ersten Tracker, der Schritte getrackt hat. Da konnte man Schritte sammeln. Das war mega cool. Aber ja, da war das auch noch nicht so verbreitet. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, wenn man das nicht weiß, so der erste Schritt, um zu wissen, was man aufnimmt, ist wirklich zu protokollieren. Und das kann man selbstverständlich auch nach dem Essen am Küchentisch mit dem Ernährungsprotokoll machen, wo man dann in die Tabelle einträgt, 117 Gramm Nudeln und die haben so und so viel und dann rechnet man am Ende des Tages zusammen. Oder heutzutage, man besorgt sich eben einfach so eine App. Man besorgt sich so eine Tracking-App und ich bin da, du machst es glaube ich im Moment gar nicht, ich mache es im Moment, aber ich bin nicht 100% hinterher wirklich alles haargenau aufs Gramm einzutragen. Aber wenn man da so ein bisschen eben aufzeichnet, was man isst, dann kriegt man einen sehr guten Eindruck am Ende des Tages. Zum Beispiel, wie viel Kohlenhydrate habe ich heute gegessen? Wie viel Fette habe ich heute gegessen? Oder wie viel Proteine habe ich zu mir genommen? So, und das ist wirklich, also es ist an manchen Tagen wirklich sehr aufwendig, das mit dieser App zu machen, aber es ist immer noch der luxuriöseste Weg, um es zu machen.
Ich finde tatsächlich auch, dass im Vergleich zu dieser schönen digitalen Steinzeit, aus der du uns gerade erzählt hast, ich sage jetzt einfach mal Anfang der 2000er, oder? Mhm. Kommt das ungefähr hin? Dass es heute wirklich super, super easy geworden ist, sich erstens gute Infos zu besorgen. Eigentlich gibt es fast viel zu viele Infos. Deswegen ist es ja auch unser Ansatz, das möglichst so runterzubrechen, dass man das versteht und dann auch umsetzen kann. Und zweitens ist es auch sehr viel leichter geworden, wirklich sich einen Überblick zu verschaffen, was man tatsächlich isst. Also es gab natürlich auch früher schon Möglichkeiten oder stand auf jedem Lebensmittel drauf, da ist so, sind so und so viel Kalorien drinne und das davon sind so und so viel Fett, so und so viel Kohlenhydrate, so und so viel Protein. Theoretisch kann man das an jedem Lebensmittel ja schon seit Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich, ich kann mich nicht so genau erinnern, nachverfolgen und dann könnte man das auch alles einfach sich selber ausrechnen. Aber diese Apps machen es einem natürlich sehr viel leichter, weil man das dann auch alles mit QR-Code scannen kann und dann dauert das halt eine Sekunde, das zu scannen und vielleicht noch 5 Sekunden mehr die Menge einzugeben und das auszurechnen im Vergleich zu einer meinetwegen Excel-Tabelle oder erst recht, wenn man es händisch macht, dann dauert das ja wirklich ewig. Also es ist extrem easy geworden und die Hemmschwelle ist niedrig, auch wenn inzwischen viele von diesen Apps ein bisschen was kosten. Aber die Frage ist natürlich immer, was ist einem das wert? Das zu wissen oder auch sich gesund zu ernähren, wenn man null Ahnung hat, ist es, finde ich, super, super gut und hilfreich, erstmal überhaupt einen Überblick zu bekommen, weil man eben gar nicht so oft versteht, was wo drin ist. Ich habe zum Beispiel, das war, als ich in Israel gelebt habe, nach meinem Abi, mich sehr gewundert, dass Getränke, also Fruchtsaft, so viel Kalorien hat. Ich konnte das nicht glauben, dass in einem Liter meinetwegen Apfelsaft oder Granatapfelsaft habe ich dann da getrunken, weil das war da auch ein bisschen cooler, wirklich so ungefähr 500 Kalorien drin sind. Und das macht man sich ja oftmals gar nicht bewusst, wenn man denkt, ach, das ist ja nur eine Flüssigkeit. Hallo, das macht doch nicht satt. Nee, macht's auch nicht. Du kannst davon halt 5 Liter trinken. Naja, vielleicht nicht am Stück, aber und du merkst halt nicht so viel davon, außer dass du vielleicht dann auf die Dauer doch ein paar Kilo zunimmst. Weil der Zucker sich eben bemerkbar macht. Also ja, alleine einfach mal wirklich die Lebensmittel, die man im Supermarkt so in die Hände nimmt, umzudrehen und zu gucken, ah, das ist da drinne. Und das, da steht zwar drauf, das ist jetzt Proteinpudding oder was auch immer, aber da ist nicht viel mehr Protein drin als in einem normalen Magerquark zum Beispiel. Also alle diese Dinge, wenn man einfach mal mit offenen Augen durch die Welt geht, dann kriegt man eine ganze Menge mit.
Ja, ja, ist immer ein großer Vorteil. Es ist aber auch tatsächlich, also eine Frage des Fokus. Ich habe das ganz stark gemerkt, als wir mal angefangen haben, Low Carb zu essen und dann auch mal eine ketogene Ernährung ausgetestet haben, weil das dann tatsächlich für mich bedeutet hat, dass ich auf diese Nährwerttabelle ganz anders schauen musste. Und ich habe da vorher schon auch drauf geschaut, aber ja, früher war das ja auch eher so, Fette sind schlecht. Dann hast du immer geguckt, am besten irgendwie, aber was ist früher so fettfreie Sachen? Gibt es ja heute noch. Fettfrei hier und fettfrei da. Da waren halt dann immer andere Sachen drin und es war nicht besser. Aber da hab ich immer so drauf geschaut, wo ist wenig Fett drin? Und dann musst du plötzlich switchen und schauen, wo sind denn wenig Kohlenhydrate drin? Weil ich will ja jetzt viele Fette essen. Und jetzt brauche ich die Lebensmittel mit wenig Kohlenhydraten. Und dann musste ich alles quasi wieder neu bewerten. Was mir jetzt auch für die Arbeit, die wir natürlich hier tagtäglich tun, sehr geholfen hat, weil man ja einen neuen Blick bekommt. Du bewertest das anders. Du kannst jetzt auch ganz anders sagen, okay, weil es hat sich ja so ein bisschen auch das Image von Fetten geändert, die ja gar nicht so schlecht sind. jetzt weiß ich halt auch sehr genau, wo sind Fette drin und welche Fette sollte man vielleicht nicht oder welche könnte man und so. Und das ja, war dann auch für mich die neue Erfahrung. Selbst wenn man da mal drauf schaut mit einem gewissen Fokus, kann das für einen anderen Fokus schon wieder ganz anders aussehen. So. Aber es ist eben, wenn man wissen möchte, und dann kommen wir vielleicht auch mal zu einer wichtigen Frage, wenn man wissen möchte, was man so zu sich nimmt, dann ist es halt wirklich dieses Aufzeichnen, was in meiner App, und ich habe diesen Zugang sicher schon über 10 Jahre, deswegen ist er wahrscheinlich auch noch kostenlos. Also ich habe Fat Secret und ich weiß, eines der ersten YouTube-Videos, die ich gemacht habe, war eine Einführung in diese App. Und das Video ist sicher über 10 Jahre alt. Also ich könnte bei YouTube gucken, wann ich das veröffentlicht habe. Und da ist es eben so, dass ja, ich die kostenfrei nutzen kann und zum Beispiel auch bestimmte Mahlzeiten speichern kann oder sie einfach kopieren. Mein Frühstück ist, also das Frühstück, wer Instagram und so folgt, der weiß es ja, mein Frühstück verändert sich zwar mit der Zeit, aber immer nur so ganz langsam und es ist dann manchmal über mehrere Wochen oder Monate einfach dasselbe Rezept in Anführungsstrichen. Und da kann ich das in der App einfach immer kopieren. Ich mache einfach immer dasselbe Frühstück, dann kopiere ich das zum nächsten Tag und dann habe ich schon eingetragen. Super einfach. Und das ist eben ein ganz großer Vorteil, der uns, und da kommen wir eigentlich zu der Wichtigkeit an dem Thema, der uns natürlich die Möglichkeit gibt, unseren Körper entsprechend gut zu versorgen für das Training, das wir machen. Und da kommen wir jetzt auch gleich in den nächsten Minuten drauf, dass das eben gerade bei Kohlenhydraten wichtig sein kann. Es ist auch wichtig bei Protein. Und für uns, wenn wir eben irgendwie, sagen wir mal, eine Bestleistung von uns erwarten oder auf eine Bestleistung trainieren, auf irgendwie eine neue Herausforderung, dass uns das eben als ergänzendes Hilfsmittel zur Seite steht und unsere Leistung besser machen kann. So, nur wir sprechen ja jetzt über dieses ganze Thema nicht unbedingt, um damit abzunehmen, so wie ich früher mal vor Hunderten von Jahren angefangen habe, sondern eben, wir wollen damit unsere Leistung eben verbessern oder optimieren. So, und wir haben ergänzend gleich noch eine Frage bekommen, nämlich, wenn ich jetzt Kalorien tracke, wenn ich mir das aufschreibe und eingebe in eine App und dann am Ende des Tages eben weiß oder wissen möchte, wie ich mich versorgt habe, dann ist eines der großen Probleme, wie man das macht, wenn man zum Beispiel irgendwo isst, wo man das Essen nicht selber zubereitet hat. Also im Restaurant, bei Freunden, irgendwo, wo jemand anders die Portionen macht, wo man nicht mit der Waage ankommen möchte. Man könnte das ja, aber man möchte es vielleicht nicht. Das ist wie im Hotel am Buffet. Da ist auch immer lustig, wenn man mit der Waage da rumläuft, um sich sein Frühstück abzuwiegen. Wenn man das nicht möchte, dann hat man ja manchmal einen Teller Nudeln vor sich und kann nicht einschätzen oder nur grob, wie viel isst man da eigentlich? Wie viele Nudeln sind es jetzt? So. Und Da gibt es mittlerweile auch so ein bisschen, ja, quasi eine Innovation bei solchen Apps, oder?
Ja, so wie überall hat natürlich die KI Einzug gehalten oder ist auf dem Vormarsch und sorgt eben auch dafür, dass entsprechende Apps mit Funktionen ausgestattet sind, wo man einfach ein Foto machen kann und dann muss man, glaube ich, einfach so einen Vergleichsgegenstand wie eine Gabel oder so daneben legen, neben den Teller, dass man sieht, okay, so groß ist die Portion und dann weiß die App, ah, okay, das könnten so und so viel Gramm sein von dem und dem Gericht halt oder von dem und dem Lebensmittel. Also klar, bei Nudeln, Spaghetti Bolognese oder so ist es wahrscheinlich deutlich einfacher, als wenn man jetzt irgendwie einen Auflauf hat oder eine Lasagne oder so, wo man nicht genau sieht, was da alles drin ist. Dementsprechend sind solche Apps natürlich auch nur mehr oder weniger genau. Aber die gibt's oder diese Möglichkeit besteht inzwischen. Ich habe nachgelesen, bei Yazio soll das zum Beispiel möglich sein. Das ist auch eine sehr verbreitete Tracking-App. Die kostet tatsächlich auch ein bisschen was. Also ich weiß nicht, ob man da in der normalen Basisversion das auch einfach so nutzen kann. Meistens, wenn man irgendwelche Premium-Funktionen haben möchte, wie zum Beispiel, dass man auch die Mikronährstoffe trackt oder sowas, kostet halt was. Aber wie gesagt, das ist immer die Frage, wie viel das einem wert ist. Und nochmal als Ergänzung zu deinem zu deiner Geschichte, George, dass man mit der Waage beim Frühstücksbuffet steht, das machen wir natürlich nicht. Also selbstverständlich ist es, wenn man das zu Hause macht, manchmal ganz hilfreich, dass man halt nicht irgendwie 300 Gramm Nudeln nimmt, anstatt halt 100 Gramm, wie man das sich vielleicht vorgenommen hat. Aber trotzdem muss man ja nicht jedes einzelne Lebensmittel immer 100 pro abwiegen. Man kann auch sagen, okay, ich nehme halt, keine Ahnung, immer 10 Löffel von meinen Haferflocken und dann wiegt man das einmal ab und dann hat man das für die Zukunft immer intus und muss das nicht jedes Mal wieder wiegen. So. Beispielsweise. Ja. Also auch wenn jemand da überhaupt gar keinen Bock drauf hat, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wir erklären nur halt eigentlich, wie es möglich ist oder ja, es geht halt nicht ohne, dass man irgendwas davon mal aufnimmt und wiegt oder irgendwie ins Verhältnis setzt zu dem, was man halt braucht.
Ja. Ja, man muss ja vielleicht im Endeffekt auch nicht auf alle Makronährstoffe achten und vielleicht jetzt auch nicht unbedingt auf alle Mikronährstoffe. Was die Aufteilung angeht, ist ja oft auch der Punkt, worauf möchte ich mich fokussieren? So, ich nehme wieder mich als Beispiel. Meine erste Fokussierung war, ich habe ja mit Krafttraining angefangen, dass ich genug Protein zu mir nehme. So, und dann wäre das ja schon vielleicht auch der erste Fokus, dass man eben sagt, jetzt bei Ausdauersportlern sind es vielleicht eher die Kohlenhydrate, dass man sagt, ich gucke zum Beispiel nur, was ich da zu mir nehme. Also ich sage, und jetzt kommen wir quasi zu Frage 3, das große Problem der Aufteilung dieser Makronährstoffe, dass ich sage, okay, ich achte eben drauf, wie viel Kohlenhydrate ich esse und ja, tracke nur die, wenn mir der Rest jetzt zum Beispiel egal ist erstmal. Und wenn ich keinen großen Grund sehe, mich um Fett und Proteine zu kümmern.
Ja, ich meine, man müsste dann trotzdem immer noch wissen, in welchem Lebensmittel ist was ungefähr drin. Also zumindest mal die Verpackung umdrehen und merken, okay, in Käse sind keine Kohlenhydrate zum Beispiel oder in einem Ei oder sowas. Sowas lernt man ja aber auch mit der Zeit. Also ich persönlich weiß von vielen Lebensmitteln inzwischen auch ungefähr, was sie für einen Nährwert haben oder wie viel Kohlenhydrate oder Protein da in etwa drin ist auf 100 Gramm, weil ich es einfach schon so oft auch getrackt habe, auch wenn ich nie durchgehend getrackt habe, sondern meistens dann halt ein paar Wochen und dann habe ich mal wieder 2 Jahre ausgesetzt und dann habe ich es mal wieder gemacht, einfach nur Interesse halber. Also man lernt auf jeden Fall auch sehr schnell dazu und die Apps erleichtern einem das. Aber jetzt sind wir ja beim Thema der Aufteilung. Und da ist die Frage berechtigt, ja, wie viel Prozent von meiner Ernährung sollen denn jetzt zum Beispiel die Kohlenhydrate ausmachen? Oder worauf muss ich denn da achten, dass ich halt als Ausdauersportler genügend Carbs zu mir nehme oder halt auch nicht zu viele? Könnte ja auch sein, dass man da auf der falschen Seite vom Pferd fällt.
Ja, genau, das kann natürlich auch sein. Und es ist gar nicht so einfach zu sagen, wie viele Kohlenhydrate, Fette, Proteine man zu sich nehmen soll, weil das eben immer so ein bisschen variiert. Und vielleicht bevor wir da auf so richtige Werte kommen, auch hier der Hinweis, dass wir eben alle schon Individuen sind, die unterschiedlich funktionieren. Es gibt da ein paar Vorgaben, ein paar Empfehlungen, die natürlich auch irgendwo fundiert sind, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, manche von uns kommen besser klar mit solchen Empfehlungen, mit solchen Mengen. Andere haben vielleicht eher ein Problem. Nicht für jeden gelten dieselben Mengen oder dieselben Prozentangaben. Man muss da manchmal auch ein Stück weit ein bisschen selber rausfinden, was für einen passt.
Ja, das ist ja wie bei allem eigentlich das Ding, ne? Also man kann jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren und sagen, du musst so und so viel Gramm Ballaststoffe zu dir nehmen, auch wenn du davon extrem viele Blähungen bekommst oder Durchfall oder weiß ich nicht was.
Ja.
Auch das verträgt nicht jeder gleich gut, beziehungsweise da gehört immer eine gewisse Gewöhnung dazu. Und bei uns ist ja nochmal der Fokus, dass wir ja auch eine Performance-Ernährung brauchen. Also eine, die unsere Leistungsfähigkeit fördert oder zumindest nicht behindert. Und andere Leute, die eben einfach nur möglichst wenig Kalorien zu sich nehmen wollen, die haben natürlich ganz andere Grundsätze. Die sagen halt, okay, dann esse ich halt die Hälfte meiner Mahlzeiten nur Gemüse und Obst, damit ich möglichst viel Menge, aber wenig Kalorien zu mir nehme. Und bei uns ist das ja gar nicht mal so die Voraussetzung oder das Ziel.
Also es ist vielleicht nicht das erste Ziel. Also man kann ja auch verschiedene Prioritäten haben, dass man erst sagt, okay, das ist mir das Wichtigste, aber davon abgesehen würde ich vielleicht das gerne auch noch irgendwie mit einbauen. So, aber
ja, das stimmt.
Das ist natürlich schon richtig. Und wir haben uns jetzt diese Aufteilungsthematik genauer angeschaut und haben zwei Herangehensweisen dafür für euch, für dich parat. Denn wenn wir es jetzt mal grundsätzlich nehmen, in der großen Allgemeinheit sind für uns die Kohlenhydrate wichtig, weil sie im Training einfach wichtig sind, weil wir sie eben für unsere Performance brauchen, nicht immer, nicht überall, andere Dinge sind auch wichtig, aber wir gehen es jetzt mal von den Kohlenhydraten aus an. Und wenn wir jetzt sagen, wir nutzen so eine App, dann haben wir den großen Vorteil, dass wir da unter Umständen, je nach App, einstellen können, wie viel Prozent von welchem Makronährstoff, also wie viel Prozent der täglichen Versorgung sollen Kohlenhydrate, wie viel Prozent sollen Fette und wie viel Prozent sollen Proteine sein. Das können wir dann da einstellen. Und dann zeigt uns im Idealfall die App eben auch an, das sind jetzt 300 Gramm Kohlenhydrate heute, dann esse ich mein Frühstück, tippe das ein und sehe, jetzt habe ich nur noch 50 Gramm übrig, vielleicht hatte ich ein sehr kohlenhydratlastiges Frühstück. Wenn ich jetzt nicht mehr essen will, sollte ich am Rest des Tages ein bisschen sparen. Oder ich habe wenig im Frühstück, dann kann ich den Rest des Tages auch noch mehr essen. So.
Oder du musst die allgemeinen Vorgaben anpassen und dann Kauf nehmen, dass es halt mehr Prozent Kohlenhydrate sind.
Richtig, das geht natürlich auch, genau. Und jetzt gibt es eben da unterschiedliche Herangehensweisen oder unterschiedliche Vorgaben. Ich glaube, wir haben im Vorfeld einmal gefunden, das ist quasi eine Aufteilung 50% Kohlenhydrate, 30% Fette, 20% Proteine.
Tatsächlich wird da sogar nur empfohlen 15% Protein und es dürfen gerne mehr als 30% Fett sein.
Ja,
also das ist
genau.
Zumindest das, was so in den ernährungswissenschaftlichen Schmökern steht, die wir hier zu Hause haben.
Genau. Und da kommen wir dann aber, und das ist eigentlich schon lange, ja, vielleicht nicht so ein Streitthema, aber so ein Thema, wo sich so ein bisschen die Geister auch scheiden, da kommen wir dann eben zur Wichtigkeit des Proteins. Wir sind ja da eher welche, die sagen, ey, das Protein ist einfach wichtig, weil es überall im Körper benutzt wird. Es ist ja auch in den letzten Jahren ein bisschen mehr aufgekommen, dass das eben Protein eine Rolle spielt. Es gibt sehr viel mehr Lebensmittel im Supermarkt, auf denen Protein auch draufsteht, wo die Frage ist, ob man die braucht, weil Magerquark hat auch viel davon, da steht es ja meistens nicht drauf. Aber wir sind immer eher auf der Seite, dass wir sagen, ein bisschen mehr Protein ist besser. Und das wären dann wahrscheinlich eher die 20% Proteine von der Gesamternährung als nur die 15. Aber wie gesagt, das ist auch so eben, wo man den eigenen Fokus drauf legen will. Wenn man die Aufteilung so hinterlegt, also wenn ich sage 50 Kohlenhydrate, 30 Fett und 20 Protein, dann orientiert sich das natürlich auch an meinem Kalorienbedarf am Tag. Und dann verschiebt sich das Ganze natürlich ein bisschen. Wenn ich jetzt sage, ich habe 2000 Kalorien am Tag, dann wären bei 20% für Proteine, wären wir halt bei 200 Kalorien am Tag aus. 400 Kalorien. 400 Kalorien Ich merke immer wieder, dass es eine gute Idee war, nichts mit Mathematik zu studieren, sondern eher in die Geisteswissenschaften zu gehen. Es wären 400 Kalorien aus Proteinen. Ein Gramm Protein hat ungefähr 4 Kalorien. Das heißt, ich wäre dann bei 100 Gramm Protein am Tag. Wenn ich jetzt 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht essen möchte, wäre es schon ein bisschen knapp.
Es sei denn, ich bin ein Mensch mit 50 Kilo, dann passt das 100 pro oder dann ist es super gut. Dann reichen 100 Gramm Protein am Tag safe. Oder naja, man kann auch ein kleines bisschen mehr essen vielleicht, aber so diese 2 Gramm, die wir ja auch in unserer Podcast-Folge zum Protein empfohlen hatten, würden dann hinhauen. Und ja, aber wenn man halt nicht nur 50 Kilo wiegt, sondern vielleicht eher so 75 oder manche wiegen ja auch 90 oder ist ja ganz egal, wie viel man wiegt, kann sich ja jeder selber ausrechnen, dann sollte es vielleicht doch etwas mehr Protein sein und dann ja, sind diese 15% vielleicht ein bisschen zu niedrig.
Wenn ich jetzt aber einen harten Trainingstag habe und ich bin 5 Stunden Fahrrad gefahren und ich habe dann einen Kalorienverbrauch von 5000 Kalorien am Tag, dann wären die 15 oder 20%, ich bleibe jetzt bei den 20, weil ich gerade mit 20 gerechnet habe, dann wären ja die 20% Protein ein ganz anderer Wert. Das heißt, bei 5000 Kalorien wären wir dann bei 1000 Kalorien aus Proteinen. Was bedeutet, wir wären bei 250 Gramm. Das wäre wahrscheinlich für viele von uns zu viel. Also wenn wir jetzt nicht gerade 125 Kilo wiegen, dann wäre es vielleicht ein bisschen zu viel. So, und da kann diese prozentuale Aufteilung problematisch werden. Das ist genauso, wie wenn wir zum Beispiel vor einem Wettkampf stehen oder wenn Wettkampftag ist, im Wettkampf ist auch scheißegal. Also im Wettkampf brauchen wir jetzt nicht seine Kalorientabelle im Blick haben und denken, oh, jetzt habe ich aber zu wenig Fette gegessen, wo kriege ich jetzt an der Versorgungsstation noch meine 30% Fett her? Das muss dann nicht mehr sein. Aber in der Vorbereitungszeit, also wenn man dann eben auch ein bisschen mehr Kohlenhydrate essen möchte, die 2 Tage vorm Wettkampf vielleicht, da macht dann diese Aufteilung natürlich keinen Sinn. Was jetzt aber auch nicht der Normalzustand ist bei uns. Es gibt ja meistens nur eine Handvoll, ein bisschen mehr Wettkämpfe im Jahr, wo man wahrscheinlich wirklich startet.
Mhm. Ja, also die erste Variante mit der prozentualen Verteilung haben wir jetzt quasi mit unseren Kopfrechenkünsten einmal versucht zu verdeutlichen. Die andere Variante wäre, dass man eher eine gewisse Menge an, sagen wir, Protein oder Kohlenhydraten pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nimmt. Und das ist dann wiederum abhängig davon, was man tatsächlich an dem Tag so macht. Also das mit dem Protein ist relativ fix. Da haben wir ja schon gesagt, diese 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kann man eigentlich immer benutzen, ganz egal an welchem Tag oder wie viel man trainiert. Das ist auf jeden Fall gut, um sämtliche Prozesse im Körper einfach weiter laufen zu lassen. Nicht nur Muskelsynthese und so weiter oder Muskelaufbau, Umbau und so weiter, sondern auch ganz viele andere Prozesse im Immunsystem und so weiter und so weiter. Habe ich jetzt oft genug gesagt, sorry. aber was jetzt die Kohlenhydrate angeht, variiert da ja der Bedarf vielleicht schon, abhängig davon, wie lange man zum Beispiel trainiert. Also klar, wenn ich jetzt nur eine halbe Stunde irgendwie spazieren gehe, brauche ich nicht so viele Kohlenhydrate oder muss ich mich nicht so voll schaufeln, wie wenn ich 5 Stunden eine Radtour mache. Ja. Und je intensiver die Radtour ist, umso mehr Kohlenhydrate verbrenne ich da natürlich auch. Dementsprechend kann man da auch leistungsbezogene Tabellen nutzen, wo dann gesagt wird, okay, an einem normalen Tag, wo du halt nicht viel trainierst, sollten es halt eher mal so 4 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht sein. Das muss man dann wieder auf sein Gewicht umrechnen. Und wenn es eben eine sehr, sehr anstrengende Einheit oder auch mehrere Einheiten sind, die ja insgesamt so 4-5 Stunden dauern, dann können es auch gerne 10-12 Gramm Kohlenhydrate sein. Also das ist halt so die Range. Und dazwischen kann man sich dann eben einordnen, je nachdem, wie viel Sport man an diesem Tag eben auch treibt.
Ja, genau. Und das ist dann, also ich versuche das einmal kurz zusammenzufassen, das ist dann die Möglichkeit, wie man vielleicht auch so spezielle Tage dann ja managen sollte, was die Versorgung angeht. Also Lotte hat es gerade schon gesagt, wenn man wenig bis gar keinen Sport, sind 4 Gramm, also ich fasse jetzt wirklich gut zusammen, es sind 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Mit einer Stunde wären es 6 Gramm, mit 1 bis 3 Stunden Training am Tag um die 8 Gramm. Also es sind immer so Ranges angegeben. Und wenn man dann 3 Stunden und mehr trainiert am Tag, dann sind es 10 Gramm und mehr pro Kilogramm Körpergewicht, die man an Kohlenhydraten zu sich nehmen sollte. Dann, wir haben das mal grob einmal hochgerechnet, bei einem 80-Kilo-Mann oder bei einem 80-Kilo-Menschen wären das am wenigsten 320 Gramm Kohlenhydrate oder am meisten 800 Gramm Kohlenhydrate am Tag. So, das kann man jetzt zum Beispiel nutzen, wenn man einen harten Trainingstag hatte, so der Klassiker Langdistanzvorbereitung, der Sonntag, Koppeleinheit, man hat echt richtig viel gegeben, dann kann man sagen, okay, heute sollte ich 10, vielleicht 12 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht essen. Das relativiert sich dann meistens, man denkt vielleicht erst im ersten Moment, oh Gott, 800 Gramm Kohlenhydrate, wo soll ich die her essen? Wenn wir uns im Training dann aber auch schon gut verpflegen und sagen wir, wenn wir 50 Gramm davon, also wenn wir 50 Gramm Kohlenhydrate die Stunde verpflegen, ist eine einfache Zahl zum Rechnen, ist kein Vorschlag, dass man das machen sollte. Und wir sind 6 Stunden unterwegs, dann habe ich halt schon 300 Gramm von diesen 800 zu mir genommen. Dann hätte ich noch 500, so. Aber das quasi der erste Teil, das nach Prozenten aufteilen, wie viel Kohlenhydrate, Proteine und Fette ich zu mir nehme, das ist quasi so die Alltagsempfehlung, die ganz gut funktioniert, wenn ja der Kalorienbedarf von Tag zu Tag nicht extrem variiert. Und die zweite Variante mit pro Kilogramm Körpergewicht, je nachdem wie viel Training man am Tag macht, ist dann wirklich schon eine Empfehlung eben für die Tage, an denen man ja harte Trainingseinheiten hat, sich auf einen Wettkampf vorbereitet oder eben dann einen Wettkampf hat.
Jetzt. Oh, ich möchte dazu kurz ergänzen.
Bitte?
Ich habe letztes Jahr vor dem Ostseeman einfach mal Interesse halber getrackt, wie viel ich denn beim Carboloading an Kohlenhydraten zu mir nehme. Und das ist mir unglaublich schwer gefallen, auf diese 8 Gramm Carbs pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen. Das war einfach, ich habe mich echt eklig gefühlt. Es ist gar nicht so einfach, ne? Also man denkt immer, oder viele Leute denken, ach ja, noch eine Cola trinken und noch eine Tüte Gummibärchen inhalieren, das ist doch easy. Aber das fällt einem nicht so leicht, wenn man, also selbst wenn man dieses Ziel vor Augen hat, ich möchte gerne meine Glykogenspeicher füllen, ich möchte gerne am Wettkampftag ideal vorbereitet sein und ja so viel Energie in Store haben, wie es nur geht. Probiert es gerne mal aus, trackt es einfach mal, schaut, ob ihr das hinbekommt. Ich persönlich finde es wirklich gar nicht einfach.
Ja, ich weiß, was du meinst. Es geht vielleicht nicht jedem so. Es gibt Leute, die sind da vielleicht viel mehr dran gewöhnt, weil sie ganz grundsätzlich schon viel mehr Kohlenhydrate essen. Ich weiß aber, was du meinst. Und manchmal hat man so das Gefühl, man würde viel mehr eigentlich in diese Richtung essen. Und wenn man dann aber auf am Ende des Tages auf den Tracker guckt, merkt man, okay, das sind jetzt halt immer noch keine 500 Gramm, die man da hat. Was ich noch kurz ergänzen möchte, ist, wenn man jetzt, und jetzt wird es wirklich richtig kompliziert, also könnt ihr gerne euch auch nochmal anhören, wenn ich es gleich erklärt habe. Wenn man jetzt so einen Ernährungstag nach einer bestimmten Menge Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht organisiert, dann habe ich ja, wenn ich jetzt sage, es sind 10 Gramm, habe ich ja da eine Zahl. Wenn es jetzt 800 Gramm Kohlenhydrate sind, die ich am Tag essen muss, dann kann ich mir ausrechnen, wie viel Kalorien sind das. Ich rechne das grob mal 4, dann bin ich bei 3200 Kalorien, die ich esse. Ich weiß, wenn ich mir das ausgerechnet habe, und in der letzten Folge hatten wir in der Podcast-Beschreibung auch einen Link zu einem Rechner drin, wenn ich weiß...
In der vorletzten.
Mhm. Ich kann es auch hier nochmal, ich schreibe es mir kurz auf, ich mache es hier unten auch nochmal rein, dann kann man sich das nochmal errechnen. Dann weiß man ungefähr, wie viel man an dem Tag verbrannt hat. Also, und dann nehme ich halt den Wert der verbrauchten Kalorien minus den ich als Kohlenhydrat essen soll, und dann habe ich was übrig. Und das könnte man dann eben, keine Ahnung, 2 Teile Fette, 1 Teil Protein oder so aufteilen. Damit man dann
oder
quasi
aber wieder die 2 Gramm Protein noch abziehen pro Kilogramm Körpergewicht, und dann weiß man genau, wie viel Fett wie viel Energie aus Fetten man noch zu sich nehmen darf. Und das muss man dann wiederum durch 9 rechnen, weil Fette haben mehr Kalorien, oder 1 Gramm Fett hat 9 Kalorien, 1 Gramm Kohlenhydrat oder 1 Gramm Protein hat nur 4 Kalorien. Ja, alles ein bisschen kompliziert und vielleicht auch zum Kopfrechnen etwas zu viel.
Aber
so, dass man mal eine Idee hat.
Genau, du hast vollkommen recht. Dann sage ich, okay, ich habe noch so und so viel Gramm Protein, das wären 160 Gramm Protein, das müsste man wieder mal 4 rechnen, damit man auf die Kalorien kommt, und den Rest der übrigen Kalorien, die man noch hat, die kann man einfach mit Fett verfuttern. So. Und dann hat man auch seine Aufteilung, und das ist halt eine andere Herangehensweise, die eben nicht so einfach über die App geht, aber die auch geht. So.
Ja. Für alle, die den Faden verloren haben, wir sind immer noch bei dem 80-Kilo-Menschen. Also darauf war dieses Beispiel gemünzt.
Genau, das war der 80-Kilo-Mann. Und wenn es jetzt nicht ganz klar war, einfach vielleicht noch mal kurz reinhören. Es ist einfach kompliziert, aber das ist eben, so kann man diese Aufteilung vornehmen, so kann man sie kontrollieren. Und dann kommen wir eigentlich damit, und da bin ich dir auch schon sehr dankbar, Lotta, dass du das jetzt angesprochen hast, eine weitere Frage klären, wie man die tägliche Menge an Fett eingrenzen kann. Das ist jetzt natürlich für uns nicht ganz klar zu beantworten, weil wir wissen nicht, wie viel Fett wird da gegessen. Aber wenn man es so errechnet, wie wir das jetzt machen, dann bleibt im Idealfall der Rest für Fett. Und das reicht dann vielleicht schon, um das, was man eigentlich gerne an Fett essen würde, auch zu essen. So. Wenn man natürlich jetzt ein Problem hat damit, dass man viele Fette isst den Tag über, dann sollte man sich vielleicht seine Ernährung anschauen und dann vielleicht auch weg von dem Performance-Gedanken hin zum Gesundheitsgedanken zu sagen, okay, mein Tracker sagt mir jetzt, ich esse sehr viel Fett, aber da ist halt auch eine Tüte Chips drauf. So, dann könnte man die Menge Fett begrenzen, indem man eben weniger Chips isst. So, aber Fette sind ja grundsätzlich nichts Schlechtes, und wenn man sich mal so errechnet, wie viel man am Tag überhaupt essen kann und was da so nötig ist und möglich ist, dann hat man das Problem vielleicht gar nicht.
Kommt halt immer auf die Quelle drauf an. Also meinetwegen 100 Gramm Haselnüsse oder Walnüsse würde wahrscheinlich selten jemand zu sich nehmen. Im Vergleich dazu würde man sehr viel schneller eine Tüte Chips oder irgendwas anderes Fettiges essen. Prinzipiell finde ich es immer hilfreicher, sich zu überlegen, worauf möchte ich mich konzentrieren? Möchte ich mich auf etwas konzentrieren, was ich vermeiden möchte, oder möchte ich mich darauf fokussieren, was ich zum Beispiel mehr machen möchte? Also oftmals hat man das Problem mit dem Fett gar nicht mehr, wenn man sagt, okay, mein Ziel ist es jetzt einfach mal, die 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu erreichen. Dann ist der Fokus ein ganz anderer, und ich habe eine andere Challenge oder eine andere Aufgabe, und dann ist das Fett gar nicht mehr das Problem.
Ja.
Also meistens erledigt sich das dann in irgendeiner Form auch.
Ja, also ja, und vor allen Dingen, wenn man so vielleicht auch ein bisschen weiß, wie viel man davon essen kann und wie der eigene Bedarf ist, dann erledigen sich manche Probleme auch selber. Es ist auf jeden Fall jetzt nicht grundsätzlich, also ich meine, es ist ein Problem, wenn man Fett isst und dadurch dann zunimmt, aber da würde eine Antwort auf so eine Frage oder so eine Problembehandlung halt auch sehr viel individuelle Zusatzinformationen erfordern, um da einen klaren Rat zu geben. Aber wenn man sich da mal einen Überblick verschafft hat, dann sieht das Problem vielleicht auch anders aus. Das ist quasi so der Hinweis an dieser Stelle. Das ist, was das Protein angeht, nicht groß anders. Also da können wir auch wissen, wie viel wir eigentlich am Tag davon essen. Wenn wir tracken, dann wissen wir am Ende des Tages vielleicht auch, wie viel haben wir zu uns genommen. Ansonsten, wenn es ein Problem sein sollte, das war eben auch ein Problem, das uns erreicht hat, wenn es ein Problem sein sollte, diese Proteinmenge zu essen, dann, klar, kann ein Proteinshake immer eine Option sein. Es ist aber, glaube ich, auch da so ein bisschen der Fall, wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann ist einem vielleicht gar nicht bewusst, wo viel Protein drin ist. Also auch da vielleicht der Hinweis, einfach beim nächsten Wocheneinkauf Lebensmittel rumdrehen und schauen, was hinten drauf steht. Es ist natürlich schon auch so, dass Käse ist zum Beispiel nicht jeder Käse. Da kann man auch gucken. Lotta kennt die, glaube ich, teilweise die gängigen schon auswendig. Käse ist ein guter Proteinlieferant. Manche Käsesorten haben mehr Protein als Fett, was ziemlich cool ist, oder gleich viel. Und es ist auch kein schlechtes Fett. Aber da ja, kann man auch die ein oder andere Überraschung erleben. Magerquark ist immer so ein All-Time-Favorite, jetzt nicht vom Geschmack, aber was den Proteingehalt angeht. Und ansonsten, wenn man da noch Infos und Tipps braucht, dann kann man sich auch einfach wirklich unsere Proteinfolge anhören. Da haben wir, glaube ich, auch ganz viele Tipps gegeben, auch Lebensmittel, wo das überall drin ist. Und da, dann kann man sich da einfach nochmal informieren, wenn das jetzt speziell so ein Thema ist, das ein Fokus bedarf in der eigenen Ernährung.
Ja, und ganz generell, also auch bei individuellen Fragen und so weiter, kann man natürlich sehr viel besser nachhelfen oder Antworten geben, wenn man die ganzen Umstände kennt. Und das ist zum Teil auch Inhalt unseres Coachings. Also wenn wir mit unseren Coaches zusammenarbeiten, dann gucken wir uns auch gerne mal an, wenn die ihr Essen tracken, was haben sie denn in den letzten 2 Wochen zum Beispiel zu sich genommen, was kann man da verbessern, wo sollte man eher den Fokus drauf legen. Und es geht meistens gar nicht darum, dass man weniger essen sollte, sondern oftmals empfehlen wir tatsächlich eher mehr zu essen, um überhaupt auch Energie zu haben für die Einheiten. Also das machen wir in unserem Coaching auch super, super gerne, weil es wie gesagt auch super individuell ist und jeder da so ein bisschen seine eigenen Vorlieben auch hat. Der eine möchte sich eben gerne vegan ernähren und der andere isst eben alles, aber hat keine Zeit zum Beispiel vernünftig zu kochen oder sowas. Und wir haben übrigens gerade ganz kurzfristig wieder 2 Plätze im Coaching frei. Das heißt, wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, zu mir, Lotta oder zu Schorsch ins Coaching möchtest, dann melde dich doch einfach. Wir können nicht versprechen, dass das bei der nächsten Podcast-Folge noch der Fall ist. Aber hier einfach kurz der Hinweis, bei Zielen, die über die olympische Distanz hinausgehen, coachen wir gerne 1:1. Ansonsten empfehlen wir eher das Racing-Team, gerade für den Anfang.
Ja, und das ist ja auch vielleicht nochmal ein gutes Stichwort, weil natürlich gibt's im Racing-Team auch tiefgreifendere Infos, was die Ernährung angeht. Da natürlich nicht so individuell. Da versuchen wir allgemein einfach ein paar auch Insights aus unseren Erfahrungen noch mehr an die Hand zu geben. Und da profitiert man auch auf jeden Fall davon. Man muss nicht unbedingt ins Coaching, aber im Coaching ist natürlich, wenn man Woche für Woche miteinander arbeitet und das teilweise schon längere Zeit, also über Jahre, dann kennt man sich, dann weiß man auch vielleicht, wo so ein bisschen die Problematiken sind. Und dann kann man auch, wenn es ja gesundheitlich irgendwelche Themen gibt, auch mal auf die Ernährung schauen und was den Wettkampf angeht, sowieso, also Wettkampfvorbereitung, wie viel braucht man, Bedarf errechnen oder dann eben auch tiefergründig da noch reinzugehen. Das ist alles.
Bloß die Verpflegung der Einheiten ja auch,
ja,
was damit reinspielt.
Ja, natürlich. Also das ist halt ein extrem wichtiges Thema. Man sieht es ja einfach von Jahr zu Jahr in der Bubble, also bei den Profis, wie viel besser die Leute werden, weil man eben auch genau sieht, dass die Ernährung optimiert wird. Es wird mehr gegessen, es wird viel besser verpflegt. Da läuft halt vieles besser und das versuchen wir natürlich auch zu adaptieren für alle unsere Coaches. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, es ist kurzfristig, sind 2 Plätze frei geworden. Das passiert immer mal wieder, weil natürlich auch Leben dazwischen kommt. Das ist ja nicht nur bei uns Coaches so, sondern auch bei den Athleten selber. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, eine längerefristige Sache natürlich, wir versuchen wir arbeiten gerne länger auch auf größere Ziele hin, also Mittel-Langdistanz, und dann einfach der Link zum Coaching ist in der Podcast-Folge, in der Beschreibung. Könnt ihr einfach mal draufschauen, was alles inklusive ist. Training Peaks und ist natürlich da auch alles mit drin. Und wenn das für euch interessant ist und ihr da wirklich ein großes gemeinsames Projekt angehen wollt, dann schreibt uns einfach an und dann schauen wir, ob das passt und ob wir da vielleicht erfolgreich zusammenarbeiten können.
So ist es, genau. Kleiner Werbeblock beendet. Wir machen weiter mit euren Fragen. Es gab nämlich nochmal eine spezielle Frage zu den Kohlenhydraten. Mhm. Jemand, der über oder um die 15 Stunden pro Woche trainiert und sich durch Kohlenhydrate extrem aufgebläht fühlt, fragt, wie viel braucht man denn jetzt wirklich? Ja. Wir haben jetzt die offizielle Empfehlung genannt oder wir haben eben die Zahlen genannt, wie viel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht solltest du bei welcher Belastung oder bei welchem Training nehmen.
Ja.
Selbstverständlich wieder ein bisschen individuell angepasst. es kann vorkommen, dass man bestimmte Kohlenhydratquellen nicht gut verträgt. Das ist zum Beispiel bei Fructose der Fall oder auch bei Laktose häufiger. Es gibt auch Sorbit-Unverträglichkeiten. Das weiß ich, weil ich selber eine habe. Und Sorbit ist in ganz, ganz vielen auch künstlichen Lebensmitteln beigesetzt und hat manchmal auch andere Namen, sodass man es gar nicht so einfach dann auch herausfinden kann, wo das alles drinne steckt. Und das führt oftmals dazu, dass man zum Beispiel eben Verdauungsprobleme bekommt und sich aufgebläht fühlt. Das kann man im Einzelfall vielleicht einfach mal klären lassen beim Gastroenterologen. Oder, also da muss man dann verschiedene Tests machen und vorher dann auch irgendwie 3 Tage lang nur Reis essen.
Ja, leider. Aber.
Und dann findet man raus, ob man zum Beispiel so eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Intoleranz hat. Oder ob es vielleicht einfach an der Art der Kohlenhydrate liegt, dass man zum Beispiel, das war auch ein anderes Problem, das genannt wurde, zu viele kurzkettige Kohlenhydrate zu sich nimmt, die dann den Blutzucker so extrem in die Höhe schießen lassen und dann sinkt der auch genauso rapide wieder und man wird super schnell müde oder hungrig. Alles das sind so Phänomene oder Symptome, die mit einem hohen Kohlenhydratverbrauch, mit einer hohen Kohlenhydratzufuhr auch in Verbindung gebracht werden. Da kann man natürlich dann sehr viel rumexperimentieren und sagen, okay, ich esse halt jetzt nicht nur diesen puren Zucker, sondern ich esse halt wirklich Dinge, entweder in Kombination mit Fetten und Proteinen, dann geht es langsamer ins Blut, oder ich esse auch sehr viel mehr langkettige Kohlenhydrate, mehr Ballaststoffe, also eben entsprechend Gemüse oder zum Beispiel Vollkorn, Spaghetti, Vollkornreis, Vollkornbrot, was auch immer, sodass eben diese Kohlenhydrate auch langsamer ins Blut gehen und man dadurch dann auch die unerwünschten Nebenwirkungen ein bisschen reduzieren kann.
Also das gerade Blähbauch oder wenn man Magenprobleme hat, dann ist es, glaube ich, immer gut, das irgendwie abchecken zu lassen. Ist ja vielleicht auch, wenn es um Wettkampfverpflegung geht und man da regelmäßig auf bestimmte Kohlenhydrate irgendwie reagiert. Da gibt es die Tage auch nochmal eine Folge von uns zu Problemen, Verdauungsproblemen dann im Training und so. Aber ja, das ist was man vielleicht vom Arzt abchecken lassen sollte. Natürlich ist auch so das Thema Müdigkeit, das kenne ich von früher auch. Das war bei mir früher extrem der Fall. Ich kenne das heute bei 1-2 Lebensmitteln, wenn ich, und das ist eigentlich sehr, sehr traurig, weil ich sehr, sehr gerne esse, aber wenn ich Laugenbrötchen esse, da schlägt es mich hinterher auch oft. Vielleicht ist es auch, dass ich einen Ticken mehr davon esse, weil ich sie so mag und dann ist die Menge einfach auch so ein Thema. Aber ja, Müdigkeit durch Kohlenhydrate, das ist, glaube ich, sehr viel verbreiteter und ja, vielleicht einfach zu Vollkornprodukten greifen oder es in Kombination eben essen mit, was Lotta eben gerade alles schon angesprochen hat, dann kann man das ein bisschen ausklammern oder ein bisschen ausschließen. Ganz grundsätzlich, das hatte ich ja auch eingangs schon gesagt, wir sind halt sehr unterschiedlich und da ist es dann manchmal auch so eine Sache von Experimentieren. Was vertrage ich besser? Wo liegt vielleicht auch mein Problem? Vielleicht ist es eine anderweitig gelagerte Blutzuckerproblematik. Manche, gerade wenn man sich lange Zeit vielleicht früher ungesund ernährt hat, haben vielleicht auch ganz grundsätzlich ein Problem mit dem Blutzucker. Diabetes ist halt schon extrem verbreitet. Jetzt nicht unbedingt unter Sportlern, aber je nachdem, was für einen Lebenswandel man vielleicht vor dem Sportleben geführt hat, ist das auch ein Gedanke wert, wo man mal die Richtung überlegen sollte, wenn diese Problematik zum Beispiel mit einer Müdigkeit durch Kohlenhydrate nicht weggeht, selbst wenn man da viel variiert. So.
Ja, aber das ist ja, genau, das ist individuell, aber da kann eben eine Art Ernährungstagebuch auch oft helfen. Genauso auch bei den Verdauungsproblemen, dass du dir aufschreibst, okay, ich habe das gegessen, dann kam das und das Phänomen auf. Oder dieses und jenes Problem ist so und so viele Stunden später aufgetreten. Ja. Oder ja, auch direkt danach. Und es gibt ja gerade, was so Magen-Darm-Geschichten angeht, leider immer noch viele Symptome, die nicht so leicht erklärbar sind und die dann einfach als Reizdarm abgeschrieben werden und dann hast du halt einfach einen Reizdarm und man kann dir nicht helfen. So,
ja.
Das ist leider immer noch nicht so weit fortgeschritten, dass man dafür alles eine Erklärung hat. Aber oftmals kann man ja für sich selber dann rausfinden, okay, dieses Nahrungsmittel scheine ich auf jeden Fall nicht gut zu vertragen, wohingegen ich bei diesem eben keine Probleme habe. So, und manchmal muss man das dann auch wirklich isolieren und eine Zeit lang vielleicht erstmal nur Reis essen und dann probiert man Reis und Apfel, Reis und Bohnen, Reis und Ei, was auch immer. Und dann merkt man, wie der Körper reagiert. Das ist natürlich ein super, super aufwendiger Prozess. Und das würde ich auch nur empfehlen, wenn man wirklich richtig schlimme Probleme hat. Und das ist dann am besten auch ärztlich betreut oder mit ärztlicher Hilfe, dass man das auch irgendwie durchhält und am Ende vielleicht auch ein gutes Ergebnis hat.
Ja, genau. So, das ist halt, da kommen wir eigentlich mit der nächsten Frage auch noch irgendwie tiefer in dieses Rapid Hole, wie es zum Beispiel ist, das war jetzt speziell das Problem, dass man nach einer überstandenen Krebserkrankung Zucker eigentlich meiden soll, den man aber fürs Training braucht. Und das betrifft auch andere Krankheiten. Wir hatten es mit Anne Haug auch drüber, ich glaube nicht in der Podcast-Folge, ihr könnt es aber gerne nachhören, über was wir da mit Anne in der Folge gesprochen haben. Aber sie hat über Corona ein Diabetes entwickelt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie es nannte, aber sie hatte dann eben auch das Problem, dass sie in der normalen Ernährung keinen Zucker mehr gegessen hat, nicht mehr essen konnte oder nur noch ganz, ganz eingeschränkt und ganz stark auf Fette umgeschwenkt hat und vielleicht Protein. Und sie das aber im Training dann konnte. Und das wäre jetzt in dem speziellen Fall auch unsere Empfehlung, dass man vielleicht guckt, dass man ihn in der Alltagsernährung jetzt weit weg vom Training guckt, dass man ihn weglässt und dann schaut, dass man eben kurz vor einer Trainingseinheit oder in der beziehungsweise nach der Trainingseinheit doch guckt, dass man Kohlenhydrate da mit einbaut. Einschränkung für uns, was die Antwort für so eine Frage angeht, wir wissen nicht, ob mit Zucker jetzt quasi Zucker gemeint ist, also das weiße Pulver oder der Zucker, der eben in Süßigkeiten immer dann ergänzt wird, oder ob es grundsätzlich um Kohlenhydrate geht. Ist aber auch einfach ein Fall, wenn es mit einer Erkrankung zu tun hat, dass man dann schaut, dass man vielleicht irgendwo einen Sportmediziner findet, der sich gut mit sowas auskennt. Wir hatten ja den Andreas, Sportkardiologen, im Podcast, der wirklich sehr speziell eben auch darauf einfach ausgerichtet ist. Solche Leute kennen sich da sehr gut mit aus. Und da kann man einmal vielleicht irgendwie anfragen und sagen, ey, was kann ich denn da machen? Wie kann ich das ja managen? Weil ich glaube, es gibt mittlerweile mehrere Erkrankungs- oder Krankheitsbilder oder dann auch Menschen, die eben eine Erkrankung überstanden haben, denen nicht unbedingt empfohlen wird, Zucker zu essen, beziehungsweise möglichst darauf zu verzichten. Und dann sollte man sich da vielleicht einfach wirklich an einen Sportmediziner wenden, der sich idealerweise auch auf so Ernährungsfragen spezialisiert hat.
Ja, genau. Also das sind immer individuelle Schicksale, sag ich jetzt mal, ja, wo man sich dann auch wirklich sehr dahinter klemmen muss, weil ja auch irgendwie ein bisschen das Leben mit dran hängt, ob man sich jetzt an die Vorgaben hält oder nicht.
Ja.
Aber selbstverständlich kann Sport auch viel helfen und viel verändern. Wir wissen zum Beispiel heutzutage, dass Diabetes Typ 2 durch Sport und vernünftige Ernährung sehr gut in den Griff zu kriegen ist im Vergleich zu Diabetes Typ 1. Dazu gehört aber eben auch der nötige Wille und das Wissen.
Ist ja glücklicherweise so, dass man immer mehr bei vielen Sachen auf den Trichter kommt, dass eben Bewegung hilft. Früher hat man ja auch zum Beispiel bei Rückenproblemen oder so gesagt, die Leute sollen sich hinlegen und nicht bewegen. Heute sagt man, Bewegung ist gut, weil das eben auch dafür sorgt, dass Problematiken besser werden. Das lernt man ja zum Glück immer mehr. Aber da braucht man spezielles Wissen für den individuellen Fall. Da ist eine allgemeine Aussage hier nicht möglich, wäre auch fahrlässig, wenn wir da jetzt sagen, da muss man so mit umgehen oder da muss man so mit umgehen. Was wir ganz klar sagen können, ist, dass die Ernährung an trainingsfreien Tagen nicht nur an dem trainingsfreien Tag hängt. Das ist sowas, gerade Leute, vielleicht so ein Stück wie ich, die so einen kleinen inneren Monk haben, die sind da vielleicht akribisch, wenn heute steht, ich habe heute 4000 Kalorien zu essen, dann kann ich die nur heute essen und um 12 Uhr ist die Zeit rum und morgen fange ich wieder bei meinem Grundumsatz an und weil ich ja kein Training mache, esse ich an dem Tag ohne Training eben nur 2000 Kalorien. So funktioniert unser Körper nicht. Es ist kein Bankkonto oder eine Uhr, irgendwas, was zu einem bestimmten Zeitpunkt resettet wird und von vorne anfängt, sondern der Körper läuft ja weiter. Das heißt, wenn ich wieder das Langdistanzbeispiel, ich habe sonntags meine Monstereinheit und ich krieg's einfach nicht reingegessen, weil mein Magen zu klein, die Menge zu groß, vielleicht auch einfach der Appetit nicht da, dann heißt es nicht, wenn ich montags nur eine ganz lockere Einheit habe oder nur ein Krafttraining, dass ich dann nur das Kontingent essen darf, das mir dann meine App anzeigt. Also da würden ja 1000 Kalorien unter Umständen verloren gehen. Deswegen ist immer der Tipp, der Hinweis, wenn so ein trainingsfreier Tag dann folgt, so ein Ruhetag, da kann man ruhig, was man vielleicht den Tag vorher nicht geschafft hat, noch ein bisschen mit reinnehmen und das dann essen. Man hat es schon so ein bisschen gehört. Es ist unserer Meinung nach besser, lieber ein bisschen mehr zu essen, als dauerhaft zu wenig. So, also es kann man da so ein bisschen auf sein. Vielleicht kann man es auch so ein bisschen, was habe ich die letzten 7 Tage gegessen oder wie ist meine Bilanz aus den letzten 7 Tagen? Wenn ich die letzten 7 Tage immer 500 Kalorien zu viel gegessen habe, dann kann ich vielleicht an Tag 8, wo ich keinen Sport mache, mich auch ein bisschen zurückhalten, was das Essen angeht. Wenn ich aber jeden Tag, die letzten 7 Tage, 500 Kalorien zu wenig gegessen habe, dann sollte ich den freien Tag dazu nutzen, zu essen. So.
Der Vorteil ist ja, an trainingsfreien Tagen hat man auch mehr Zeit zum Essen. Und manchmal hat man sogar auch mehr Appetit. Also ich kenne das, dass ich, wenn ich nichts zu tun habe, dann schon auch manchmal drüber nachdenke, ach, was könnte ich denn essen? So, oder das ist irgendwie so eine typische Prokrastinationstätigkeit, wenn man keine Lust hat, das zu tun, was man jetzt eigentlich tun müsste, dann guckt man mal so, was da in der Küche ist. Oder ja, macht zumindest mal die Kaffeemaschine an. Aber ja, ich finde es an sich gar nicht so schlecht, dass man trainingsfreie Tage hat und dass da manchmal auch der Appetit da ist und auch das Hungergefühl sich vielleicht mehr einstellt als nach einer richtig heftigen Trainingseinheit, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, dass manche Leute da eben eher gar keinen Bock haben, was zu essen. Gerade wenn man dazu neigt, dann ist doch der trainingsfreie Tag ideal, um das wieder reinzuschaufeln. Der klassische Refeed Day. Oder manche sagen ja auch Cheat Day, das ist dann wieder was anderes. Da kann man dann alles mögliche Fastfood in sich reinstopfen, das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Also natürlich trotzdem drauf achten, auf die Qualität der Lebensmittel.
Würde ich auch sagen. Also Cheat Day, da können wir eine ganze Podcast-Folge zu füllen, weil das ein Konzept ist, das vielleicht auch eher in anderen Sportarten verbreitet. Refeed Day finde ich ganz gut. Ich nutze dann das Essen auch gerne mal, wenn ich Sachen zu tun habe, die ich eigentlich nicht machen möchte und dann fange ich eben einfach an, lieber mir zu überlegen, was ich noch essen könnte, als dass ich mich da hinsetze. Das heißt, das ist das Gegenteil von Jonas Deichmann, der immer sagt, man sollte seinen Scheiß immer als erstes machen. Aber auch das ist ein anderes Thema. Trainingsfreie Tage heißt nicht unbedingt, dass man deswegen weniger essen sollte oder müsste. Da kommt es halt immer drauf an, was man die Tage vorher gemacht hat. Und natürlich vielleicht auch, was wartet am Tag danach. Wenn ich danach gleich wieder irgendwie eine Rieseneinheit habe oder zwei, dann macht es ja auch wieder Sinn. Vielleicht.
Ja, meistens sind ja die intensiven Einheiten, jedenfalls so wie wir das planen in unserem Coaching, eher nach einem trainingsfreien Tag.
Ja, klar.
Weil man dann ja auch ausgeruht ist und dementsprechend mit voller Energie und vollen Speichern wieder in die Pedale treten kann, zum Beispiel.
Ja. Ja, richtig so. Und so viel, glaube ich, zum trainingsfreien Tag. Wir haben noch 2 Fragen. Eine davon ist, die richtige Menge finden, was das Essen angeht und dann auch noch quasi so wahrscheinlich mit dabei Hungergefühl versus realer Bedarf. Also das kann jetzt in 2 Richtungen gehen. Man kann entweder mehr Hunger haben, als man eigentlich essen sollte, oder man kann weniger Hunger haben, als man eigentlich essen sollte. Beides ist natürlich schlecht. Ich würde behaupten, es ist bei uns also jetzt bei uns persönlich auf jeden Fall so, dass es eher so ist, wir haben nicht den Hunger, den wir eigentlich haben sollten bei dem Bedarf, der da ist. Mir geht es jedenfalls so, wenn ich viel und lange trainiere, dann habe ich meistens nicht das Äquivalent an Hunger, das ich eigentlich haben sollte. Also mein Hunger wächst nicht exponentiell mit meinem Training, sondern...
Du meinst Hunger, proportional
zu deinem Training. Ist auch egal, mein Hunger wächst eigentlich nie durch Training. Ich bin immer eher überhaupt nicht hungrig. Also ich bin noch nie aus dem Training gekommen und habe gedacht, oh, jetzt brüllt mein Magen. So. Und dann,
ja, aber vielleicht liegt es auch daran, dass du dich während deiner Einheiten schon gut verpflegst. Also, dass du nicht einfach nur 3 Stunden nur mit Wasser fährst, sondern du hast dann halt deine Gummibärchen oder dein ISO.
Ja.
Dementsprechend ist schon was in deinem Magen drin.
Natürlich. Ich sage auch nicht, dass ich mich nicht verpflege. Aber für mich bei dieser Frage, das Hungergefühl im Vergleich zum realen Bedarf, ist mein Hungergefühl immer zu klein. Wobei mein Hungergefühl früher, als ich noch nicht so viel Sport gemacht habe, da war das Hungergefühl immer sehr viel größer, als der reale Bedarf vielleicht gewesen wäre. So.
Ja, und ich finde, Hunger hängt auch ganz oft einfach mit Gewohnheiten zusammen. Also manchmal verwechselt man auch Hunger und Appetit und Hunger und Durst, hatten wir ja letzte Woche auch schon. Und manchmal sagt man einfach, okay, es ist 12, ich will jetzt Mittag essen. Oder welche Uhrzeit auch immer. Also ich glaube, wenige von uns essen vielleicht noch zu diesen klassischen Zeiten, wie das bei den Eltern oder Großeltern früher noch so war, weil die Arbeitswelt das oftmals nicht mehr so ermöglicht. Aber ja, manchen ist es trotzdem immer noch ganz lieb und angenehm, zu ganz festen Zeiten zu essen. Und das macht ja auch Sinn. Und dann sagt man einfach, es ist jetzt 12, ich habe Hunger. Also ja, ich persönlich mache es oft so. Jetzt sagt mein Laptop leider, dass mein Akku alle ist und der lädt nicht. Sorry, ich muss mal kurz unterbrechen. Da lag das Problem. Entschuldigung. Bei mir ist es oft so, dass ich wirklich
Wo lag denn das Problem jetzt?
Hatte meinen Stecker nicht richtig eingesteckt.
Ah, okay, ja, das ist bei Strom ein Problem, das ist richtig.
Ja, sorry.
Okay, alles klar.
Ich habe es jetzt aber gelöst und ich glaube, wir schmieren hier nicht ab.
Ja, sehr gut.
Aber wir haben schon überzogen, wir haben schon 70 Minuten, wir müssen mal ein bisschen den Ton einschalten.
Da sind wir jetzt leider schon drüber raus.
Okay, also worauf ich hinaus wollte war, ich schaue mir meistens an, was steht da für eine Einheit an und manchmal esse ich vorher schon etwas mehr, dann esse ich während der Einheit beziehungsweise trinke und nach der Einheit esse ich auch einfach aus Vernunft und vielleicht esse ich dadurch auch manchmal ein bisschen zu viel, aber die Waage beziehungsweise meine Klamotten, die mir seit 10 Jahren passen und nicht zu klein werden, geben mir recht, dass mein Hungergefühl oder auch meine Art, damit umzugehen, schon ganz okay ist. Mhm. Also ich glaube, man merkt es normalerweise, wenn man irgendwie ins Ungleichgewicht gerät, dadurch, dass man zu viel oder zu wenig isst. Mhm. Wobei nicht immer eine Zunahme damit dadurch begründet ist, dass man zu viel isst.
Eine Gewichtszunahme, ne?
Ja, genau.
Ja, das ist eben auch der Punkt. Und da haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen drüber geredet, auch was das Thema Heißhunger angeht und so. Hier auch einfach nochmal der Hinweis, wir sind kein Ernährungspodcast, in dem es darum geht, wie kann man gesund essen oder wie kann man abnehmen oder so. Es ist eben tatsächlich manchmal einfach so, dass wir, je nachdem, was wir für eine Trainingseinheit machen oder wie hoch unser Pensum ist, eben vielleicht auch essen müssen, obwohl gerade kein Hungergefühl da ist. Das ist einfach so. Und es zeigt einfach auch, wenn man sich anguckt, wie Profis sich verpflegen. Und seien wir mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendeiner dieser Profis im Wettkampf oder im Training Hunger bekommt, wenn man, seien es nur die 120 Gramm Kohlenhydrate zu sich nimmt. Wenn man 200, 300 Gramm Kohlenhydrate in sich reinstopft, dann hat das nichts mehr mit Hunger zu tun. Dann ist das einfach nur müssen. So, das ist eben der Punkt. Der andere Punkt, wenn man eben eigentlich immer Hunger hat und das Gefühl hat, zu viel zu essen, dann würde ich empfehlen, das nochmal genau unter die Lupe zu nehmen, wie viel man eigentlich essen sollte. Da stellt sich natürlich auch die Frage, ob man versucht abzunehmen. Aber Lotta hat das schon richtig gesagt. Es gibt einfach immer mehr Anzeichen dafür, dass ein großes Problem bei der Gewichtszunahme eben auch sein kann, dass man viel zu wenig isst. So absurd, wie sich das anhört. Aber möglicherweise, auch gerade wenn es ein Heißhunger ist, dann isst man vielleicht eher zu wenig und sollte mehr essen. Da schließt sich auch die letzte Frage so ein bisschen an. Die benötigte Kalorienmenge nicht zu überschreiten ist ein Problem. Es kommt jetzt immer darauf an, was hat man für einen Grundumsatz, wie viel trainiert man, wo steht man sportlich. Aber ich jetzt für mich hier ganz offen gesagt, habe ein Problem, das zu machen. Also nicht, ich muss mich zurückhalten, sondern es wäre für mich oft eine sehr große Anstrengung, diese Menge zu überschreiten. Und ich weiß jetzt nicht, wie der Hunger aussieht bei Leuten, die da das Problem haben, aber möglicherweise ja, ist man da noch in dem Mindset, man muss weniger essen, weil man abnehmen will oder so. Und wenn es das Thema Heißhunger ist, dann die Folge von letzter Woche hören, dann lässt sich das auch vermeiden. Ansonsten vielleicht nochmal schauen, wie viel Kalorien brauche ich denn am Tag und dann gucken, gibt es dann da immer noch ein Problem, weil ich glaube, bei einer guten Versorgung gibt es das Problem eigentlich nicht mehr. So, aber wenn das tatsächlich ein Riesenthema ist, wo du eben Begleitung haben möchtest, dann wäre das eben ein Thema, was wir im Coaching gemeinsam angehen könnten. Im Racing Team gibt es dazu auch einige Informationen, auch da der Hinweis, du kriegst natürlich auch Trainingspläne und Trainingsbetreuung und das alles, aber eben da auch nochmal tiefgründige Informationen oder ihr bekommt die da. Was wir dieses Mal noch bekommen haben für diese Folge, war eine Kaffeespende. Über wie viel? Fünf ganze Kaffees haben wir bekommen, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das waren tatsächlich 5 Kaffees. Und wir haben jetzt sehr, sehr viel übers Essen gesprochen, aber natürlich lebt der Mensch nicht nur vom Brot allein, sondern ich höre jetzt auf, irgendwelche Bibelstellen zu zitieren. Natürlich leben wir auch von Kaffee. Oder jedenfalls, der Schorsch lebt ganz viel von Kaffee, ja. Und braucht das zum Funktionieren, zum Arbeiten, zum Denken. Und ich genieße das auch ganz gerne. Deshalb vielen lieben Dank, Daphne. Das war tatsächlich schon eine wiederholte Spende. Also wir erleben immer wieder Wiederholungstäter hier, die uns unterstützen. Und das finden wir auch richtig, richtig toll. Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns erstmal hört, dass ihr uns Feedback schickt, dass ihr uns sogar auch ein kleines Dankeschön dafür gibt. Und wer auch in irgendeiner Form was zurückgeben möchte, aber nicht so viel Geld hat oder uns nicht spenden kann, will, wie auch immer, der kann uns natürlich trotzdem unterstützen, einfach dadurch, dass ihr die Folge hört, dass ihr sie zum Beispiel in den sozialen Medien teilt oder einfach euren Freunden davon erzählt, was für ein geiler Podcast das hier ist, was man da alles mitnehmen kann, wie gehaltvoll die Infos auch sind.
Auf dem Gebiet der Bibelsprüche?
Ja, genau. Also man kann hier auch kulturell noch ein kleines bisschen was mitnehmen.
Ja.
Und wir hoffen, dass es eben unterhaltsam und informativ für euch alle ist. Und wenn das so ist, dann gerne einfach weitersagen oder ansonsten eine positive Bewertung bei den diversen Podcast-Plattformen hinterlassen, also eine 5-Sterne-Bewertung oder wenn ihr mögt, sogar auch einfach ein kleiner Text dazu. Richtig. Das würde uns richtig freuen.
Ja, und wenn ihr noch nicht habt, abonniert den Podcast, weil es ist tatsächlich, Downloads zählen und je mehr man hat, umso sichtbarer wird man auch. Also das ist tatsächlich quasi die Währung, die dieses Format auch trägt und ihr hört es bis heute, wir sind bei Folge 185 und es gibt keine fremde Werbung von irgendwas. Wir sagen euch, was wir euch anbieten, ihr hört, was wir können, was wir wissen. Und wir sind immer noch werbefrei, ohne Werbepartner. Das ist, glaube ich, auch was wert. Man muss hier nicht groß vorspulen. Man muss nicht irgendwas von irgendwelchen komischen Firmen überspringen.
oder über sich ergehen lassen.
Genau, und ja, wir leben halt von der Währung Downloads. Also, lasst ein Abo da, empfehlt uns weiter und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit weiteren Fragen von euch. Wir haben noch eine ganze Palette und auch tatsächlich spannende Themen, die wir so auch noch nicht behandelt haben. Also, seid gespannt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Viel Spaß beim Training und schöne Woche euch.
Bis dann.
Ciao, ciao.